dritten Kapitel begonnen und haben gesehen, dass der Apostel Paulus sich mit seinen Gegnern auseinandersetzt, die sagen, sie könnten sich des Fleisches und des Gesetzes rühmen. Da sagt er, wenn es einen gibt, der sich rühmen könnte, dann bin das ich, weil ich alle diese Dinge erfüllt habe, weil ich vortrefflich war, untadelig in dem Gesetz. Aber dann kommt er mit seinem wunderbaren Zeugnis, indem er sagt, alles, was ich früher für Gewinn erachtet habe, das erachte ich jetzt alles für Verlust, für Dreck, für nichts, um der Vortrefflichkeit seines Herrn und Heilandes gegenüber zu sehen. Lieben, ich glaube, es gibt wenige Lebensabschnitte von Menschen, die ein so klares Einst wie bei dem Apostel Paulus und ein so klares Jetzt, wie es bei dem Saulus war, gibt. Wir hören oft auch einmal Zeugnisse, wie Menschen aus tiefster Sündennot herausgerissen wurden und einen guten Weg gehen. Aber so mit all dem, was Paulus uns hier vorstellt, da ist auch er Vorbild, nachahmenswert. Und nun lesen wir von Vers 12 ab weiter. Nun sagt er in seinem Zeugnis, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Jesus Christus ergriffen bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf sinnen, und wenn ihr irgendetwas anderes beurteilt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und sehet auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott ihr Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leibe der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Soweit der Text aus dem dritten Kapitel. Ihr Lieben, das dritte Kapitel zeigt uns nun in der ganzen Größe, wie der Apostel Paulus, eben weil er das Alte abgelegt hat und das ganz Neue angezogen hat, nun für Erfahrungen mit seinem Herrn machen darf, in einer Weise, die wir oft gar nicht so leicht nachvollziehen können. Er war in dieser Hinsicht schon ein einmaliger Zeuge, er war eben doch ein Apostel Jesu Christi nach dem Willen Gottes. Aber woher kommt es nun, dass der Apostel Paulus hier nachdem er von der Vortrefflichkeit das alles so gesagt hatte, sagte schon, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder vollendet sei. Nun, wir können uns vielleicht vorstellen, dass seine Feinde, und das waren nicht die Feinde von außen, sondern die, die ihm solche Not machten, wie wir im Kapitel 1 hörten, dass sie zwar auch verkündigten, dass sie auch das Evangelium sagten, aber es aus Streit und aus Neid taten, um den Apostel Paulus wehe zu tun. Das war eine ungute Haltung. Und wir könnten uns vorstellen, dass diese Gruppe von den Juden, die ihm nicht wohlgesonnen waren, nun gekommen sind und gesagt haben, na Paulus, wenn du jetzt wirklich das alles so erkannt hast, wie du uns das schilderst, dein Zustand zuerst einmal als der große Gesetzeslehrer unter Gamaliel, und jetzt plötzlich stellst du dich hin und sagst, alles andere Kot, Dreck, ich achte das alles nur noch für Verlust im Vergleich zur Erkenntnis meines Herrn und Heilandes Jesus Christus. Und so könnte man meinen, und das haben sie ihm wohl auch gesagt, nun ja, dann können wir dich als einen ansehen, der nun wirklich vollkommen ist. Und da gibt jetzt Paulus eine Antwort und sagt, nein, so ist das nicht. Wenn ich euch das alles so geschildert habe, dann ist das absolut nicht so, dass ich mich jetzt schon als Vollkommener sehe. Lieben, und hier wollen wir einmal zwei Extreme kurz betrachten, die man in Bezug in der Nachfolge unserem Verhältnis zum Herrn Jesus Christus einnehmen kann. Die eine weit verbreitete Meinung im allgemeinen christlichen Zeugnis, das ist die, wenn Hauptsache, man ist wiedergeboren. Aber das ist schon sehr viel, wenn das vorausgesetzt wird. Und wenn man wiedergeboren ist, dann ist ja alles gut, dann können wir weiterleben, wie wir es seither getan haben. Es sagte einmal eine Schwester bei einem Bibelkreis, da war ich dann doch sehr überrascht, dass sie sagten, Christen unterscheiden sich von Nichtchristen nur dadurch, dass sie eben Vergebung ihrer Sünden empfangen haben. Im Leben sind sie genau gleich geblieben wie vorher auch. Ich habe natürlich das nicht so ohne weiteres hingenommen, das ist eine total falsche Aussage. Denn wenn jemand nachher genauso weiterlebt wie vorher, dann hat er keine Wiedergeburt erlebt. Paulus sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und was sagt denn Römer 6, dass wir in der Neuheit des Lebens wandeln sollen, nachdem wir uns haben taufen lassen? Also es gibt eine Haltung, da sagt man, nun ja, wir Christen haben zwar Vergebung unserer Schuld und Sünde, aber sonst hat sich nicht viel geändert. Und eben das drückt sich dann auch in dem sogenannten Arm-Sünder-Christentum aus. Man erkennt gar nicht, dass man in der Sünde weiterlebt. Man nimmt es als normalen Zustand hin. Man sagt zwar, der Herr hat mir vergeben, damit ist alles gut, aber es tut sich weiter nichts. Sie reden deshalb auch immer so ganz gerne von dem begnadigten Sünder. Ihr Lieben, das ist, wenn man es richtig anwendet, ja auch gar nicht verkehrt. Wir alle sind, wenn wir wiedergeboren sind, begnadigte Sünder. Aber wir sollten uns daran orientieren, was die Bibel sagt. Die Bibel schreibt an keiner Stelle mehr, dass die Wiedergeborenen begnadigte Sünder sind, sondern sie sagt, ihr seid Auserwählte, ihr seid Heilige und ihr seid Geliebte. Wir wollen hier sehr streng unterscheiden zwischen dem Stand und zwischen dem Zustand. Das, was ich jetzt gesagt habe, das ist unser Stand in Jesus Christus. So sieht uns Gott. Nicht mehr als begnadigte Sünder, sondern als Gerechtfertigte. Und so sind wir Kinder Gottes. Das ist die biblische Seite. Die andere Seite, das war die menschliche, dass wir sagten, arme Sünder, weiterleben, nichts anderes geschehen. Aber es gibt auch eine andere Gruppe, das ist, möchte ich sagen, das extrem nach rechts, die sagen, weil wir jetzt wiedergeboren sind und weil Johannes schreibt, wer Jesus Christus angenommen hat, der sündigt nicht mehr, dass man dann sagt, wir sind jetzt vollkommen. Wir sind jetzt perfekt. Wir sündigen nicht mehr. Und das stimmt auch nicht. Ihr Lieben, wir sind zwar vollkommen und perfekt durch das Werk unseres Herrn Jesus am Kreuz, jawohl. Gott sieht uns nicht mehr als Sünder. Aber Gott weiß ganz genau, dass wir noch im sündigen Leibe leben. Und ihr Lieben, solange wir im sündigen Leibe leben, können wir auch noch sündigen und tun es leider ab und zu auch einmal. Es ist nicht mehr so, dass wir in der Sünde leben. Wenn wir das tun, sind wir nicht wiedergeboren. Aber es kommt immer einmal wieder vor, dass wir eben noch sündigen. Und deshalb sind wir noch nicht perfekt, auch in unserem Leibe. Meine Lieben, und dass unser Leib nicht perfekt ist, nun, das müssen wir ja nun jeden Tag, wenn wir älter sind, auf jeden Fall sehr stark erkennen. Es ist immer noch der Leib der Niedrigkeit. Es ist immer noch der Leib des Fleisches. Es ist immer noch der sterbliche und vergängliche Leib. Und deshalb spricht der Apostel Paulus in Römer 8 sehr wohl von einer Befreiung in Jesus Christus. Ist jemand in Christus, so ist in ihm keine Verdammnis mehr. Das stimmt. Aber er sagt, die Erlösung des Leibes, auf die warten wir noch. Und wir werden nachher sehen, wie der Apostel Paulus das uns weiter ausführt. Paulus hält sich also nicht zu den Perfektionisten. Er sagt, schaut mich an, ich bin euer Vorbild. Ich sündige nicht mehr. Ich bin jetzt schon perfekt in allem. Nein, er sagt, ich weiß eines. Ich bin von Christus Jesus ergriffen. Ihr Lieben, und das dürfen wir alle auch so bezeugen, wenn wir wiedergeboren sind. Wir sind von Jesus Christus ergriffen. Und jetzt sagt er, jetzt kämpfe ich darum, jetzt vergesse ich, was da hinten ist, jetzt strecke ich mich aus, nach diesem Herrn das Ziel vor Augen habend, kämpfe und ringe ich darum, dass auch ich ihn so total ergreifen möchte, wie ich von ihm ergriffen bin. Meine Lieben, und dann erkennen wir, was unsere Väter im Glauben immer vom Stand und vom Zustand gesprochen haben. Der Stand ist ganz klar. Unser Stand ist der Stand des erlösten Gotteskindes. Und jetzt soll unser Zustand dem entsprechen. Das haben wir schon immer wieder erwähnt unter dem Stichwort Christusähnlichkeit. Ihr Lieben, das ist in der Wiedergeburt nicht einfach so geschehen, diese Christusähnlichkeit. Die Wiedergeburt ist kein Zustand, in den man hineinwächst. Aber der Glaube, das Entwickeln ist ein Zustand. Darf ich es einmal an einem ganz einfachen Beispiel sagen? In einem ganz kleinen Babylein, und ich freue mich immer, wenn ich so ein gesundes, kleines Geschöpf hier sehe, da kann man doch nur seine Freude haben. Diese kleinen Fingernägelchen. Es ist alles da. Das kleine Herzchen ist zwar so klein, dass man sich wundert, dass das überhaupt arbeitet. Die kleinen Nierchen, die sind so klein. Alles ist klein, aber es ist alles perfekt vorhanden. Und so ist es auch beim geistlichen Menschen. Der geistliche Mensch, die neue Schöpfung, hat nun alles, was notwendig ist. Aber es ist eben noch in einem Kindeszustand, neugeborenen Zustand. Es muss wachsen. Und da sollten wir eben nicht auf dem Standpunkt stehen bleiben, Hauptsache wiedergeboren, sondern wir sollen das erkennen, was Paulus sagt. Auch ich bin noch nicht am Ende meines Wachstums. Nun schaue ich aber nicht immer zurück und vergleiche, wie ich vor 5 Jahren war, sondern ich schaue voraus. Ich blicke auf meinen Herrn. Und jetzt weiß ich, er hat mich ergriffen. Und deshalb kann ich ganz beruhigt sein. Ich brauche mich nicht mehr anzustrengen. Ich brauche auch keine Angst mehr haben vor der Sünde. Wenn ich an ihm bleibe, dann werde ich nicht mehr sündigen. Und Paulus hat das sehr ernst genommen. Und deshalb dürfen wir so sehen, wie er das sagt. Es ist nicht so, dass er unsicher ist. Nein, er sagt, aber ich jage auf das Ziel hin, auf den Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Paulus hatte zum Beispiel den Mut, und das kommt ja nun hier zum Ausdruck, ich jage auf das Ziel hin, Kampfpreis der Berufung, und es sagt er, so viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf sinnen. Und wenn ihr irgendetwas anderes beurteilt, so wird auch Gott euch das offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. Das heißt, ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Paulus streitet sich nicht hier rum. Er sagt, ich halte es für mich, dass du, Herr, mich ergriffen hast. Und das haben wir in seinem Brief immer wieder gelesen. Der in uns angefangen hat, das gute Werk, er wird es auch vollführen. Und, ihr Lieben, warum können eigentlich wir nicht auch so wie Paulus das so zum Ausdruck bringen? Paulus sagt dann später, seid miteinander meine Nachahmer. Lieben, man findet im christlichen Zeugnis an für sich sehr wenige Brüder oder vielleicht auch Schwestern im Zeugnis, die von sich aus den Mut haben, zu sagen, schaut auf mich und seid meine Nachahmer. Lieben, warum wagen wir das eigentlich nicht so? Es gibt sehr viele Brüder, die sagen, ich werde euch jetzt diesen Abschnitt und das alles auslegen, aber schaut bitte nicht auf mich, wie ich das in Praxis mache. Denn wenn ihr das auf mich schaut, dann werdet ihr irre werden. Wir haben immer den Eindruck, wenn wir das Wort verkündigen, dann werden sie nun auf uns schauen, ob wir auch als solche wandeln. Ihr Lieben, und dann sind wir oft einmal, wenn wir ehrlich sind, eben überhaupt nicht bereit zu sagen, schaut auf mich. Denn wenn ihr auf mich schaut, da werdet ihr euer Wunder erleben, da ist auch vieles nicht so, wie es sein soll. Aber das ist keine biblische Haltung. Die Schrift sagt, dass wir tadellos sein sollen. Vollkommen sind wir nicht. Die Vollendung, die kann von uns keiner erwarten, weil keiner vollendet ist. Aber wir sollen tadellos und lauter wandeln. Können wir das? Im Grunde genommen sollen wir das natürlich. Denn wenn ich in der Gemeinde mich zum Beispiel so verhalte, und als Ältester hat man hier eine besondere Verantwortung, wenn ich mich in der Gemeinde so verhalte, dass die Geschwister Grund haben, an mir irgendetwas zu tadeln, und sie sind berechtigt, das so zu tun, dann muss ich mich darunter beugen. Dann habe ich ihnen Anstoß gegeben, denn ich soll tadellos sein. Lieben, es gibt auch in der Schule ein Verhalten, da heißt es, er hat sich tadellos verhalten. Früher gab es die Note 1 für gutes Verhalten. Das geht. Man kann als Schüler, man kann als Kind Gottes sich und soll sich tadellos verhalten. Wenn dann einer kommt und meint, der muss trotzdem an irgendetwas rummeckern und sich gar nicht angebracht, dann ist das seine Angelegenheit. Und allen Leuten recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Es wird also nie sein, dass alle so mit allem zufrieden sind. Aber es geht ja hier nicht um eine subjektive Zufriedenheit, sondern es kommt darum an, ob wir, und da ist eben nicht nur der Evangelist und der Älteste in der Gemeinde gemeint, sondern jedes Kind Gottes soll dem anderen in der Gemeinde kein Grund zum Tadel sein. Und wenn sich einer nicht tadellos verhält, dann ist es eine Sache der Seelsorge, ihm das aufzuzeigen, wie er nicht einen guten Einfluss auf die anderen ausübt. Wir sollen unsere Geschwister in der Gemeinde anreizen zur Liebe und zu guten Werken und sie nicht ärgern durch unser untadeliges Verhalten. Paulus hat den Mut zu sagen, auch ich bin nicht vollkommen, aber ich jage ihm nach, dass ich es wirklich ergreifen möchte. Und dort, wo einer in meinem Leben noch etwas findet, was an Hingabe vielleicht ihm zu fragen gibt, was ihn vielleicht unsicher macht, wie hat sich Paulus jetzt hier wieder verhalten? Da sagt er, da beuge ich mich darunter. Und wenn ihr das da so meint, sagt er, dass wir dahin gelangen, zu dem lasst auch uns das erhalten. Paulus geht also ganz konsequent seinen Weg. Und das sollen auch wir tun. Und das ist die Belehrung des Philipperbriefes. Ihr Lieben, da ist nicht einer, der von sich aus jetzt sagen kann, ich bin zwar wiedergeboren, ich bin zwar ein Kind Gottes, aber ich bin mit diesem Zustand zufrieden. Nein, sagt Paulus, kein Kind Gottes darf mit diesem seinem Zustand zufrieden sein. Das Leben im Glauben ist der Kampf des Glaubens und es gelingt uns, diesen Kampf zu kämpfen im Aufblick zu ihm, dem Herrn. Wenn du auf dich blickst, wirst du sehr bald enttäuscht werden, wirst bald resignieren. Wenn du auf die anderen schaust, ihr Lieben, dann wirst du merken, die haben ja auch ihre Probleme. Die sind ja auch nicht immer Sieger im Kampf. Und deshalb sagt die Schrift, wir haben eine Wolke von Zeugen, Hebräer 12, Hebräer 11. Diese Wolke von Zeugen, ihr Lieben, die zeigen uns etwas. Obwohl ich jetzt hier nicht so abschweifen will, will ich einmal sagen, Hebräer 11 zeigt uns diese wunderbare Wolken von Zeugen, 21 Mal geschrieben, durch Glauben. Und dann werden sie uns alle vorgeführt. Aber wisst ihr, alle haben eine Aussage. Was bezeugen sie denn? Sie können bezeugen, die Kraft Gottes hat in meinem Leben genügt und mich zum Ziel geführt. Und jetzt bezeugen sie uns, die wir nachkommen. Die Kraft Gottes genügt auch für dich. Und du wirst durch den Glauben den gleichen Sieg erringen, wie wir ihn errungen haben. Und das ist die Botschaft, die Paulus hier bringt. Seid meine Nachahmer, wie auch wir Christi Nachahmer geworden sind. Und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Der Apostel Paulus sagt also nicht, ihr werdet irre werden an mir. Ich bin auch nicht vollkommen, das wissen wir. Aber nehmt mich zum Vorbild in meinem bedingungslosen Kampf der Hingabe an diesen meinen Herrn. Und wenn ihr das tut, dann werdet ihr genauso erfahren, wie ich es erfahre, was es bedeutet, Jesus Christus als den Herrn zu erkennen und ihm nachfolgen zu dürfen. Und jetzt muss er eine Einschränkung machen, ihr Lieben. Und das ist ein Zeichen, dass eben auch zu der damaligen Zeit nicht alles so gut war. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie Feinde des Kreuzes sind, deren Ende Verderben, deren Bauch, ihr Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Es gab also zu der Zeit auch schon Bekenner, die gesagt haben, wir sind auch Kinder Gottes, aber in ihrem Zeugnis waren sie total anders. Sie waren irdisch gesinnt. Sie liebten mindestens die Welt so viel, wie sie sagten, wie Jesus Christus, und das geht nicht. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Eben Welt ist immer Bereich, wo nicht der Wille Gottes herrscht. Und in diesem Bereich haben wir als Gläubige nichts mehr zu suchen. Wir sind zwar noch in der Welt, und wir sollten hier nicht irgendwie krampfhaft so tun, als wenn das nicht mehr stimmen würde, aber wir sind nicht mehr von der Welt. Wir gehören nicht mehr in den Machtbereich der Sünde, in den Machtbereich Satans, sondern wir sind als Kinder Gottes jetzt schon Himmelsbürger. Und das ist eben ein gewaltiger Unterschied. Das ist der ganz große Unterschied, dass wir eben jetzt nicht mehr in der Welt leben und nicht mehr in der Sünde leben und nicht mehr gleichförmig sind. Wir fragen nicht mehr nach dem Eigenwillen. Wir leben nicht mehr nach dem Fleisch, sondern wir leben nach dem, was uns die Bibel aufzeigt. So hat es Paulus vorgelebt und so wollen wir das auch tun. Lieben, die Schrift sagt einmal sehr deutlich, wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Und man merkt heute sehr bald auch einem, der bekennt, gläubig zu sein, an, wo sein Herz tatsächlich ist. Gehören unsere Herzen dem Mann von Golgatha? Blicken wir, so wie Paulus es getan hat, zu ihm auf? Kämpfen und ringen wir darum, dass wir nicht faul und träge, lieblos gleichgültig dahin leben, sondern bemühen wir uns wirklich, befleißigen wir uns wirklich, unserer hohen Berufung gerecht zu werden, dann wirkt sich das in unserem Glaubensleben aus. Das kann gar nicht anders sein. Das ist die Frucht des Geistes, die wird gefunden in dem, der den Geist Gottes bekommen hat. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Enthaltsamkeit, Treue, Glaube, Hingabe, das alles. Das ist die Frucht des Geistes. Ihr Lieben, die brauchen wir nicht zu produzieren, die haben wir bekommen. Wir sollen aber im Herrn Jesus bleiben. Das große Geheimnis des Fruchtbringens ist ja keine eigene Anstrengung, sonst kommen wir ja wieder unter das Gesetz, sondern der Kampf des Glaubens besteht darin, in ihm zu bleiben. Paulus konnte am Ende seines Lebens, 2. Korinther 4, sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Glauben bewahrt. Hier wird einer sagen, das ist Überheblichkeit, so kann man nicht reden. Paulus konnte so reden. Er hat das getan. Er hat nicht irgendwie geheuchelt. Nein, er hat tatsächlich den guten Kampf gekämpft. Er hat den Glauben bewahrt. Und dann sagt er etwas Schönes. Hinfort ist mir hinzugetan die Krone der Gerechtigkeit, die mein Herr, der gerechte Richter, mir geben wird in der Begegnung mit ihm, bei der Entrückung oder bei seinem Abscheiden. Mit dem hat Paulus gerechnet, deshalb wollte er auch ganzen Lohn haben, deshalb war es auch ihm ein Anliegen, dass die Philipper als seine geistlichen Kinder diesen Weg auch gehen, damit er nicht einmal beschämt wird und sagt, Paulus, deine Frucht ist geschmälert, sie haben das Ziel nicht erreicht. Nein, sagt er, ich möchte Lohn bringen. Und deshalb bete ich auch, dass ihr mit der gleichen Konsequenz auch euren Weg geht. Das ist der Kampf. Aber dann sagt Paulus etwas Schönes, und das soll auch uns ermuntern, ihr Lieben. Aber nicht nur mir ist diese Krone der Gerechtigkeit zubereitet, sondern allen denen, die sein Erscheinen auch lieb haben. Das heißt, alle, die auf die Wiederkunft des Herrn Jesus warten und denen ihr Antrieb eben nicht gesetzlicherweise ich muss ist, sondern der Antrieb der Liebe. Mein Herr kommt bald. Und weil mein Herr bald kommt, deshalb möchte ich jeden Tag neu in der Hingabe meines Lebens ihm dienen. Mich immer wieder neu von seinem Geiste erfüllen lassen im Glaubensgehorsam und im Glauben an das, was er mir gesagt und versprochen hat, seine Verheißung. Und das wird er tun. Es ist unmöglich, dass Gott etwas verheißt und nicht tut. Es kommt nur darauf an, ob wir es im Glauben für uns in Anspruch nehmen. Und deshalb dürfen wir eben auch hier erkennen, Paulus war unser großes Vorbild, der Herr Jesus ist das vollkommene Vorbild, aber Paulus sagt, seid meine Nachahmer, so wie ich Christi Jesu Nachahmer geworden bin. Aber nun wollen wir noch einmal ganz kurz zu denen gehen, die hier als die Feinde des Kreuzes betrachtet werden. Die Feinde des Kreuzes sind nicht die Spötter. Die Feinde des Kreuzes, die hier gemeint sind, sind auch nicht die Atheisten, sondern die Feinde des Kreuzes sind die, denen das Kreuz im Grunde genommen ein Ärgernis ist. Die sagen also so weit, dass man immer wieder vom Kreuz spricht, von diesem Leiden, von diesem Sterben, von diesem Verbluten, das finden wir nicht gut. Wir haben ein moderneres Evangelium. Unser Evangelium heißt, tue Recht und scheue niemand. Wir wollen christlich sein. Wir gehen auch ab und zu einmal irgendwo hin. Vielleicht lesen wir auch ab und zu einmal die Bibel, aber wir sind ja auch getauft und sind konfirmiert. Wir sind ja Christen. Man hat uns ja versprochen, dass wenn wir getauft sind, dann ist ja alles gut. Ihr Lieben, das sind unter Umständen die Feinde des Kreuzes, denen hier, sagt der Apostel Paulus, und ich sage es jetzt mit Weinen, er verurteilt sie ja nicht. Es tut ihm weh in seinem Herzen, dass es so angebliche Bekenner in der Gemeinde gibt, im allgemeinen christlichen Zeugnis, die auch sagen, wir sind doch auch Christen, die aber im Grunde genommen erleben müssen, dass ihr Ende Verderben ist, deren Gott der Bauch ist und deren Ehre in ihrer Schande ist, wegen ihrer irdischen Gesinnung. Und lasst uns da prüfen, dass wir nicht zu dieser Gruppe gehören, die zwar die Form der Gottseligkeit haben, die zwar mitmachen, aber im Grunde genommen gar nicht wiedergeboren sind. Denn Wiedergeborene, die machen ihren Bauch nicht zu ihrem Gott. Die essen auch mal etwas Gutes. Die sind nicht einseitige Fanatiker. Nein, aber sie wissen ganz genau, wo die Grenze ist. Lieben, der Herr sagt, Paulus sagt einmal, nachdem er uns den Herrn Jesus vor Augen gestellt hat, in Kolosser 1, Vers 15, wer er ist, das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, und dann sagt er, und er ist das Haupt des Leibes seiner Gemeinde, deshalb muss er in allem den Vorrang haben. Wisst ihr, es kommt darauf an, ob wir die richtige Perspektive haben. Er, der Herr Jesus, muss in allem den Vorrang haben, und dann kommt erst alles andere. Dann kommt auch das gute Essen, ihr Lieben. Dann kommt auch der Beruf, dann kommen auch alle anderen Beziehungen, die müssen auch geordnet werden. Aber der Herr muss in allem den Vorrang haben. Lieben, ich habe früher einmal, wenn ich eine Eheansprache so halten durfte, immer gesagt, nehmt den Herrn Jesus in eurem Ehebunde auf als den Dritten. Dann wird es gut sein. Das sage ich heute nicht mehr. Ich sage, der Herr Jesus soll der Erste in eurem Bunde sein. Und dann wird alles gut. Er muss in allem den Vorrang haben. Und ihr Lieben, wenn wir uns von ihm so führen und leiten lassen, durch seinen Geist, und wenn wir uns ihm so total zur Verfügung stehen, dann wird er uns auch das ganz klar zeigen. Dann sind wir nicht immer hin und her gerissen. Dürfen wir jetzt das? Sollen wir jetzt das? Ihr Lieben, allerdings, wir werden aber sehr bald erkennen, dass der Herr mit vielen Dingen, die heute so gang und gäbe sind, keine Freude haben darf. Und es kommt schon an, was wir in unseren Wohnungen alles dulden. Ich möchte jetzt nicht moralisieren, aber ein Bruder hat sich nach längerem Kampf einmal durchgerungen, hat gesagt, alle haben einen Fernseher, nur ich nicht. Jetzt werde ich mir auch einen anschaffen. Dann kam eines schönen Tags ein riesengroßes Paket. Da stand eine Banderole drauf. Da stand drauf, ich mache jetzt keine Schleichwerbung, aber es war eben so, Philips bringt dir jetzt die ganze Welt ins Haus, in die Wohnung. Da hat der Bruder sich an den Kopf gelangt und hat gesagt, jawohl, das habe ich jetzt angeordnet. Jetzt hole ich mir die ganze Welt mit allem drum und dran in meine Wohnstube. Dann hat er gesagt, nehmen Sie das Ding wieder mit, ich will es nicht haben. Lieben, das ist eine Frage heute. Was lassen wir in unseren Wohnstuben alles zu? Früher musste man ins Kino gehen. Das braucht man heute nicht mehr. Das kann man alles im Wohnzimmer haben. Was wird da alles geboten? Rund um die Uhr. Ich bin froh, dass ich keinen habe. Ich kann es eben von der Zeit her schon nicht mehr erlauben. Und ich weiß auch, welche Gefahren darin stehen. Das muss aber jeder selber entscheiden. Auch was er liest, muss jeder selber entscheiden. Da gibt es kein Gesetz. Aber manche Dinge sind am besten, wenn man die erst überhaupt nicht bezieht und überhaupt nicht reinschaut. Das erbaut nicht. Das sagen dann die Geschwister oft einmal, es steht aber doch von Paulus geschrieben, alles ist euer. Natürlich ist alles unser. Aber man darf diesen Satz nicht auseinanderreißen. Es heißt nämlich dann, ihr aber seid des Christus. Und wenn wir des Christus sind, dann machen wir eben nicht mehr mit, was die Welt macht, die ihn gekreuzigt hat. Dann folgen wir dem Apostel Paulus nach. Das sind die Feinde des Kreuzes. Sie wollen das Kreuz nicht auf sich nehmen. Sie glauben auch nicht, dass der alte Mensch am Kreuz gestorben sein muss. So schlecht ist er ja gar nicht. Aber Paulus sagt es ganz klar. Und es begründet er das alles mit einem, das ist der Schluss dieses Abschnitts. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher auch wir den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Was sagt er in Kolosser 3? Trachtet nach dem, was droben ist, wo der Christus ist. Sinnet auf das, was droben ist und nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und wenn er geoffenbart werden wird, dann werden auch wir mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Und das sagt der Apostel Paulus hier den Philippern, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Die Wiederkunft des Herrn, das größte Ereignis der Zukunft. Das ist meines Herzens Freud. Vielleicht kommt er heute. Nach meinem biblischen Verständnis, und da stehe ich nicht alleine da, steht nichts mehr aus, was noch sich erfüllen muss, zu dem Kommen des Herrn Jesus. Allerdings nicht in Macht und Kraft und Herrlichkeit am Ende der großen Drangsalzeit. Da muss noch vieles geschehen. Aber wir warten ja nicht auf die Gerichte und auf das Kommen des Herrn in großer Macht und Herrlichkeit, sondern wir warten darauf, dass er uns entrückt. Und die Entrückung, die wird schneller kommen, als wir denken. Und je mehr wir uns von diesem Gedanken, mein Herr, komm bald, motivieren lassen, und das sollen wir, je mehr werden wir auch auf das Ziel aufschauen und alles andere lassen, was unseren Herrn ans Kreuz gebracht hat und was durch die Sünde verunreinigt wird. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, woher wir unseren Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird. Und ihr Lieben, das wird eben entweder in der Entrückung geschehen, da bekommen wir schlagartig in einem Nu, 1. Korinther 15, Vers 51 und 52, ich sage euch ein Geheimnis. Es werden nicht alle entkleidet werden, sondern die letzte Generation wird überkleidet werden, und wie der Posaune Gottes wird er herniederkommen von den Wolken, und wir werden bei ihm sein alle Zeit. In 1. Thessaloniker 4 sagt er, und damit ermuntert euch nun untereinander. Ihr Lieben, das möchte ich hiermit getan haben. Ich möchte den Auftrag des Paulus damit erfüllt haben heute Abend, dass wir uns alle gegenseitig ermuntern. Maranatha, unser Herr, kommt bald. Und dann werden wir, wenn wir es noch erleben, umgestaltet werden mit dem neuen Herrlichkeitsleib in Gleichgestalt mit seinem Leibe der Herrlichkeit. Nach der wirksamen Kraft, ihr Lieben, das ist die Kraft seiner Auferstehung, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Und nach der Entrückung werden wir bei ihm sein in der Herrlichkeit für alle Zeit. Lieben, dann werden wir erkennen, was der Apostel Paulus doch für ein kluger Mann war, dass er sich wirklich ganz diesem Herrn hingegeben hat, dass er jetzt mit Kronen und mit Belohnung auch noch rechnen durfte. Und das sollten wir auch nicht aus dem Auge verlieren. Wir sollten hier nicht in einer falschen Bescheidenheit leben und sagen, interessiert mich nicht. Es ist schon heute eine Beleidigung, wenn ein Sportler zu seinem Verein sagt, Olympiade, bisschen Gold darum hängen, interessiert mich doch nicht. Er kämpft vielleicht nicht alleine um die Medaille, es heißt ja, dabei sein ist schon viel wert. Aber wer einen solchen Preis, der ausgesetzt ist, gering achtet, der beleidigt die Veranstalter. Und wenn wir sagen, interessiert mich nicht, Herr, dass du Kronen für mich bereithältst, will ich gar nicht, bin ganz demütig, bin mit dem kleinsten Platz ganz hinten zufrieden. Ihr Lieben, das ist eine falsche Demut. Das ist im Grunde genommen Anmaßung. Wir sollten schon unseren Blick nach außen richten, nach oben richten und warten, bis unser Herr kommt. Und er wird bald kommen. Und wenn er verzieht, ihr Lieben, dann dürfen wir wissen, wenn wir heute Abend heimgerufen würden, dann wären wir sofort bei ihm. War einmal ein kleines Schildchen im Allgäu, ging auf dem Wanderweg von Oberstdorf aus, da kam ich an einem kleinen Weg vorbei und da stand ein Schild. Von der Zeit in die Ewigkeit ist nicht weit. Um 7:30 ging er fort, um 8 war er schon dort. Ich habe dann die Leute gefragt, was ist denn das für ein merkwürdiges Täfelchen, was er da aufgestellt hat. Haben sie gesagt, ein junger Mann, sehr netter Kerl, ist um 7:30 aufgestiegen, kam aus Unvorsicht in eine schlüpfrige, nasse Stelle, hat gar nicht aufgepasst, stürzte in den Abgrund, dort haben wir ihn gefunden. So schnell kann es gehen. Die 145, die mit der russischen Maschine umgekommen sind, hatten auch keine große Zeit mehr zu überlegen, was passiert. So schnell kann es gehen. wollen den Herrn zutrauen, dass er es gnädig mit uns meint. Und wir wollen auch sagen, Herr, Tag und Zeit liegt in deinen Händen. Aber wenn es eben nicht die Entrückung ist, dann kann es auch das entkleidet werden. Aber auch dann werden wir im gleichen Augenblick ihn schauen. Da müssen wir eben noch ein bisschen warten, bis der Herrlichkeitsleib uns gegeben wird. Er ist bereitet für uns. Wir können uns das nicht vorstellen, was das sein wird. Umgestaltet zu werden in sein Bild. Ihr Lieben, das ist das Höchste, was ich überhaupt geben kann. Und das ist aus Gnade uns geschenkt. Und weil er uns das aus Gnade schenkt, wollen wir nun wirklich kämpfen und dringen darum, dass wir ihn nicht beschämen, sondern dann mit großer Freude begegnen dürfen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns in deinem Worte alles das jetzt schon gesagt hast, unsere Augen öffnen willst und vor allen Dingen unsere Herzen, dass wir nun in ganz großer, echter, tiefer Hingabe an dich dieses Ziel vor Augen haben und dich erwarten, damit du uns umgestalten kannst in dein Bild. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Wirksamkeit deines Heiligen Geistes. Wir beten dich an und geben dir alleine die Ehre. Amen.